toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 92, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hat ein bisschen gedauert, aber das hatte nur positive Gründe, weil der heutige Gast eine erfolgreiche Tenniswoche hinter sich hatte und dann noch auf Reisen war, weiterhin in Frankreich. Ich begrüße in der Leitung zum dritten Mal Marvin Möller. Hallo.
Moin, vielen Dank und schön, dass ich nochmal hier sein kann.
Ja, sehr, sehr gerne. Die erste Begegnung ist Folge 19 im Herbst 2020 gewesen, also schon einiges her, fast 3 Jahre, 2,5 Jahre. Damals haben wir ein ganz langes Karriereinterview gemacht über deinen Werdegang, über deine schlimme Handgelenksverletzung, die damals gerade zurücklag. Wer das ganz große Ganze nochmal nachhören möchte, zu Marvin, zu seinem Weg zum Tennisprofi, wie er damals gehypt wurde und von Verletzungen auch ausgebremst wurde, kann gerne da nochmal reinhören. Und vor einem Jahr warst du fast auf den Tag genau, 2, 3 Wochen länger ist es schon her, zu Gast, nachdem du deinen ersten Turniersieg nach 5 Jahren errungen hast, damals in Oberhaching, Folge 76 war das. Und danach hast du einige Wochen später auch folgerichtig dein bis heute Karriere-High erreicht, 370, das war im April vergangenes Jahr. Und jetzt sind wir ein Jahr später hier, du hast gerade in Future-Turnier gewonnen und bist trotzdem heute 70 Plätze in der verflixten Weltrangliste auf 765 runtergerutscht. Wie gesagt, obwohl du vor 8 Tagen ein Future-Turnier gewonnen hast. Und mehr muss man, glaube ich, auch über Profi-Tennis nicht wissen, wie schwierig das ist. Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, was los war im letzten Jahr, was gut lief und was wieder auch körperlich nicht so gut lief und wo du vor allem jetzt stehst, dann hoffentlich wieder für eine positivere Zukunft. Und schön, dass du da bist. Deswegen stellen wir doch mal ganz am Anfang die Frage, wie es dir geht, weil ich zitiere mal das Hamburger Abendblatt aus dem Herbst vor dem Heimturnier eigentlich, an dem du teilnehmen wolltest. Da hat das Abendblatt geschrieben, der Hamburger Marvin Möller muss die Wildcard für das parallel zum Damenturnier ausgetragene ATP Challenger Turnier krankheitsbedingt ablehnen. Der 23-Jährige ist in diesem Jahr bereits mehrfach mit Erkrankungen ausgefallen, wollte nun eigentlich sein Comeback geben. Ich zähle es gerade mal auf. Du hast zwischen Mai und August nicht gespielt und dann ab September bis Jahresende nicht spielen können. Wie geht's dir und was war los, Marvin?
Jetzt geht's mir zum Glück wieder sehr gut. Jetzt bin ich seit eigentlich, ja, sagen wir auf jeden Fall Mitte Dezember gesund und habe da keine Einschränkungen mehr und konnte dem Sport ganz normal nachgehen. Und also ich habe ja, wie du gesagt hast, letztes Jahr eigentlich sehr, sehr gut gestartet. Ich habe ja in Oberhaching das Turnier gewonnen und dann auch in Trento. Das müsste dann ja auch letzte Woche letztes Jahr gewesen sein, wenn die Punkte jetzt rausgegangen sind, wo du das gerade gesagt hast, dass ich abgerutscht bin in der Weltrangliste.
Exakt.
Obwohl ich das Turnier gewonnen hatte. Und dann war es ein bisschen schwer. Also es ist auch jetzt immer noch so ein bisschen schwer, dass zu beschreiben, weil es so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt war. Ich habe sehr, sehr gut gespielt. Ich war dann aber immer auch viel krank. Also am Anfang im Sinne von Erkältung, ein bisschen Schlappheitsgefühl. Dann kamen Fieberschübe dazu. Das hat sich dann eigentlich durch das gesamte Jahr durchgezogen. Und auch schon in Oberhaching und Trento hatte ich da leichte Erkältung, die mich da aber noch nicht beeinträchtigt haben, wie man an den Ergebnissen gesehen hat. Aber das ist dann nicht besser geworden. Und die Turniere, die ich dann noch gespielt habe, das war eigentlich nur noch so ein, okay, ich bin jetzt gerade fit, ich spiele gut und dann probieren wir mal ein Turnier zu spielen, so ein bisschen in die Richtung. Aber das hatte dann auf Dauer so auch keinen Sinn. Und im Endeffekt, die Diagnose, die für mich jetzt am schlüssigsten war, war eine Art von Long-Covid. Ich finde den Begriff eigentlich immer nicht so schön, weil sich da gefühlt ja noch niemand so richtig was drunter vorstellen kann. Ein bisschen präziser wurde das von einem Mediziner herausgefunden, dass es wohl dazu gekommen ist, dass Covid Pfeifschuss-Drüsenfieber wieder reaktiviert hatte und ich dann ja sozusagen eine Art von Pfeifschuss-Drüsenfieber hatte. Und das ist ja bekannt, dass das den Körper ziemlich schwächt.
Ich wollte gerade
Und
sagen, das kennt man ja auch aus dem Spitzensport, von mehreren Mitteilungen von Leistungssportlern. Das kann ja 3, 6, 9 Monate gehen und die Sportler komplett außer Gefecht setzen, wo man sich einfach dauerhaft schlapp fühlt. Das gab es auch schon vor Corona natürlich.
ja, genau. Und so war das dann auch bei mir. Also die Diagnose wurde dann auch erst, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ich würde jetzt mal so tippen, Mitte des Jahres gespielt, weil die Schulmedizin zu der Art von Erkrankung, sage ich jetzt mal, keinen wirklichen Zugang hatte. Ja, außer dass ich halt Fieber habe regelmäßig. Aber woher das kam, konnte sich keiner erklären. Und ja, dann bin ich zu dem Arzt gekommen, der mir da dann auf jeden Fall weiterhelfen konnte, auch eine Therapie mit mir durchgeführt hat. Und dann konnte ich jetzt, ja, sagen wir mal, ab Januar, da war die Therapie vollkommen abgeschlossen. Und dann haben wir so ab Anfang Dezember, so um den Dreh, eine leichte Vorbereitung angefangen, natürlich immer noch mit Bedacht, weil wir halt auch nicht wussten, ist es jetzt wirklich vorbei, ist es nicht vorbei. Aber so wie es aussieht, habe ich das jetzt überstanden und kann wieder anfangen.
Ja, krass. Dann erstmal super, dass es jetzt wieder gesundheitlich gut läuft. Das, die Gesundheit steht ja sowieso Leistungssport hin oder her an erster Stelle und an dieser Stelle dann auch toi toi toi, dass das so bleibt. Nur noch mal zur zeitlichen Einordnung, wenn ich gesagt habe, du hast zwischen Mai und August nicht gespielt und dann ab September nochmal Pause gemacht, war es dann praktisch so, dass du in diesen ersten 3 Monaten irgendwann mal Covid hattest und dann die langfristigen Folgen sozusagen sich ausgewirkt haben und dann in der zweiten Phase, du sozusagen dann Herr über die Krankheit geworden bist und diese Therapie sozusagen durchgeführt hast, von der du gerade erzählt hast.
Ja, also ich habe Covid im Januar gehabt.
Ah, schon so früh, okay. Ja,
Da,
okay.
das war schon relativ früh. Und ja, ich denke, dass das dann, ja, wie sich das dann entwickelt hat, weiß ich nicht genau. Also auf jeden Fall war es auffällig, dass es nach Covid erst mit Erkältung stark losging und dann halt auch mit den Fieberschüben, die ich dann ja alle 3 Wochen gefühlt hatte, von
Hohes
einem
Fieber
auf den
hast du
anderen
gesagt im
Tag.
Vorgespräch, ne? Also das war kein Spaß.
Nee, das war relativ hoch und dementsprechend habe ich mich auch gefühlt. Also es war dann wirklich so, dass ich, ja, gefühlt von 24 Stunden habe ich dann so, würde ich sagen, 16 bis 18 geschlafen, weil da wirklich einfach gar nichts mehr ging. Und ja, am Anfang haben wir halt noch probiert, dann das an Turnieren mitzunehmen, was ging, weil wir halt einfach keine wirkliche Diagnose hatten und es auch von den Ärzten nicht verneint wurde, dass ich Sport weiter treiben darf, wenn ich mich danach fühle. Aber ja, ich sag mal so, je öfter ich dann hohes Fieber hatte, desto schlechter ging es mir dann natürlich auch, wenn ich wieder fit war, und war dann auch irgendwann dementsprechend körperlich nicht in der Lage, wirklich zu spielen. Da resultierte dann irgendwann die erste längere Pause draus. Und dann haben wir mit der Therapie irgendwann angefangen. Dann hatte ich nochmal so einen kleinen Versuch, weil auch der Arzt gemeint hatte, wenn es mir gut geht, dann kann ich spielen. Man muss halt aber immer einfach wissen, dass ich auch einfach wieder Fieber bekommen kann, weil ich halt einfach zurzeit diese Art von Infektion habe. Und ja, da kann man halt nichts gegen machen, außer halt warten. Und dann hatte ich ein, zwei Turniere gespielt, aber dann ging es auch wieder mit Fieber los und einer anderen Krankheit. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, so macht das jetzt keinen Sinn mehr. Und jetzt muss ich halt einfach warten, sozusagen, bis die Art von Therapie abgeschlossen ist und dann hoffen wir das Beste, sagen wir es mal so.
Ja, ich hatte vorhin dann auch mal die Weltrangliste nochmal runtergescrollt wegen Live-Ranking. Und das ist auch schon übel, wie dieses System dann funktioniert, ne? Du kriegst ja sozusagen die Punkte von deinem letztjährigen Turnier abgezogen. Zack, bist du weiter unten. Aber es gibt auch ganz viele andere Spieler, die am Struggling sind. Nicola Kuhn zum Beispiel, den habe ich letztes Jahr noch verfolgt in der Wimbledon-Quali, nachdem er das gepackt hat. Er stand dann im Hauptfeld zum ersten Mal in Wimbledon, ist momentan nur auf 607 gelistet. Und da gibt's, ist nur so stellvertretend, gibt es einige auch deutschsprachige Spieler, die zurückgeworfen sind. Das ist schon ein Auf und Ab, aber es kennt ja fast niemand besser als du, ne, wie man sich nach Rückschlägen zurückkämpft. Die Komplimente kriegst du ja oft, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das Journalisten oder im Privaten Leute dir sagen, dass man das vielleicht auch irgendwann nicht mehr hören kann, ne? So, dass du natürlich auch lieber hättest, wenn das jetzt mal in einem Fluss nach oben ging, wie du es ja auch gezeigt hast, wie es gehen kann, wenn du dauerhaft fit bist. Wie gehst du damit um, wenn du diese Komplimente jetzt bekommst oder wenn ich jetzt hier wieder sitze und sage, ja, voll cool, dass du dich jetzt wieder zurückkämpfst und auch wieder ein Future-Turnier gewonnen hast, bist du in einer guten Verfassung oder bist du eigentlich ultimativ genervt noch?
Ja, also ultimativ genervt bin ich jetzt nicht mehr. Was heißt ultimativ genervt? Das war ich auch nie. Also ich muss sagen, im letzten Jahr war man dann schon eher einfach traurig, muss man
Glaube ich,
sagen.
klar.
Und so ein bisschen verzweifelt halt, weil gerade auch so die Zeit, wo man halt keine Diagnose hat, wenn man da dann da sitzt und der Körper einfach nicht funktioniert, dann ist man natürlich einfach, dann weiß man nicht so richtig, wo oben und unten ist und wie man mit der ganzen Situation umgehen soll. Vor allen Dingen, wenn man dann vorher halt auch noch so erfolgreich gespielt hat und Career High hat und eigentlich das Gefühl hat, ey, jetzt könnte es losgehen.
Ja, Mann.
Aber es, ja, also ich sag mal so, ich wäre lieber als der Spieler in Erinnerung, der sich jetzt in naher Zukunft durchspielt oder eigentlich auch sich schon durchgespielt hätte, als der immer wieder von Verletzung zurückkommt und ja, ein Kämpfer ist. Also ich bin auch gerne als Kämpfer oder jemand, der gegen Widerstände angeht, da werde ich auch gerne mit assoziiert. Das sind ja, ist jetzt nicht unbedingt negativ, aber ja, es wäre natürlich schöner, wenn man eher durch konstant gute Leistung glänzen kann, als sozusagen der zurückkehrt.
Ja, aber ich finde es absolut beeindruckend, wie du damit umgehst. Ich meine, das ist jetzt ein öffentlicher Podcast. Es gab bestimmt auch Tage im letzten Jahr, wo es dir nicht gut ging. Und das wäre auch vollkommen schlimm, wenn das nicht so wäre. Ich hake da nochmal an der Stelle ein, weil ich ganz kurz, heute geht es ja um dich, aber ich möchte noch drei Takte sagen zu dem Podcast letzte Woche, wo ich mich auch ein bisschen geöffnet habe und über mentale Schwierigkeiten meinerseits auch gesprochen habe. Ich wollte mich nur bei euch, liebe HörerInnen, bedanken. Ich habe mehr als ein Dutzend Zuschriften bekommen, positive Zuschriften allesamt, die mir sehr viel Kraft gegeben haben. Und auch ihr habt sehr viel über Rückschläge im Leben berichtet. Und da wollte ich nur nochmal an dieser Stelle sagen, auch vielen, vielen Dank dafür. Und mir geht es schon viel, viel besser. Und ich habe auch Sachen, die mir helfen, wie Sport etc. pp. Und ihr habt auch gesehen, letzte Woche gab es wieder eine Veröffentlichung in der FAZ. Diese Woche gibt es eine weitere Veröffentlichung in der FAZ. Es geht alles wieder seinen Weg. Und heute ist Marvin Möller zu Gast und nächste Woche Annalena Friedsam, die momentan noch in der Quali in Miami kämpft. Wir nehmen auf am Montagabend für eure Info. Das nochmal ganz kurz an dieser Stelle. Und um Marvin dann auch das Gesundheitliche abzuhaken, um über was Positiveres gleich zu sprechen. Ursprünglich hattest du ja mal ganz starke Handgelenksprobleme an deinem starken Handgelenk, also mit dem du vornehmlich dann auch spielst. Jetzt hattest du gesagt, dass auch mal ganz kurz das andere Handgelenk belastet war. Ist da dann wieder alles okay?
Da ist auch wieder alles okay, ja. Also das ist auch so ein bisschen untergegangen, weil ich dann teilweise eh nicht so viel spielen konnte aufgrund von den Infekten, sagen wir es mal so. Vielleicht war das auch gar nicht so schlecht, dass ich das Handgelenk dann ein bisschen geschont habe, aber
Ja.
jetzt bin ich zurzeit ja bei 100% und da hoffen wir mal, dass das so lange wie möglich anhält.
Sehr, sehr gut. Und dann gehen wir mal auf deine letzten Resultate. Du hast vorletzte Woche ein Future-Turnier gewonnen in Frankreich, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig aussprechen kann, Créteil, also geschrieben Créteil wahrscheinlich. Weißt du, wie
Ich
man es
weiß es
aus?
auch nicht, hatte kein Französisch in der Schule und bin der Sprache nicht mächtig. Deswegen bin ich froh, dass du die Aussprache übernommen hast.
Ja, ich hatte 6 Jahre.
Okay.
Einigen wir uns mal auf Kritter. Français ist difficile, c'est la vérité. Französisch ist schwer, das ist die Wahrheit, um noch ein bisschen eingerostetes Französisch zu bringen. Du hast 5 Spiele in Folge gewonnen, einen Top 500 Athleten und im Finale einen, der auf 500 32 gerankt ist, ja vernichtet mit 6-2, 6-0, kann man schon sagen. Davor die Woche waren Viertelfinale und davor hattest du bei der Titelverteidigung in der ersten Runde Jakob Schneider, gegen den du zweimal in Folge auch verloren hast, kann man auf der ATP-Seite auch nachlesen. Wobei Jakob natürlich auf den schnellen Plätzen Oberhaching auch ein undankbarer Gegner ist für die erste Runde mit seinem Serve und Volley-Spiel. Aber jetzt so in Frankreich scheint es so, dass du so eine gewisse Konstanz in dein Spiel bringen konntest, wobei das wahrscheinlich auch nicht nur das Spielerische ist, sondern ja auch, dass du wieder körperlich in einen Zustand kommen musst, wo du auch ja einfach fit genug bist, um auf dem Niveau dann auch deine technischen Überlegenheiten wahrscheinlich ausspielen zu können. Man kennt es ja von Alex Zverev und Dominic Thiem nach längeren Verletzungspausen, die auch körperliche Defizite aufholen müssen. Ich nehme an, das ist bei dir gerade mit so Fieberschüben und Long Covid wahrscheinlich auch noch mal eine ganze Stufe schwieriger geworden. Erzähl doch mal da so ein bisschen, auf welchem Stand du jetzt bist.
Ich würde sagen, dass also jetzt bin ich auf jeden Fall wieder auf einem guten Stand. Ich würde auch tatsächlich sagen, dass in den ersten Niederlagen es gar nicht unbedingt die körperliche Komponente war, die mir da Schwierigkeiten gebracht hat. Ich würde sagen, es war ein bisschen ein Mix aus der eigene Anspruch, den man sozusagen hat, bezogen auf so, wie man letztes Jahr gespielt hat und einfach auch mangelnde Matchpraxis. Also gerade weil ich da übers letzte Jahr so wenig Matches gespielt habe, ist das natürlich immer noch mal was anderes, wenn man dann wirklich auf dem Platz steht und das Match spielt, als wenn man halt einfach zu Hause in der eigenen Halle im Training steht. Das sind dann natürlich schon große Unterschiede und da braucht man halt einfach so ein bisschen Zeit. Und zudem habe ich dann natürlich auch, wie du es gesagt hast, ich glaube einmal in Nussloh habe ich gegen Florian Broska gespielt und dann gegen Jakob Schneider zweimal, der ja auch deutscher Meister geworden ist.
Yes.
Das waren dann auf jeden Fall auch Gegner, die es mir nicht leicht gemacht haben. Und dann kam es halt dazu, dass man sich da erstmal ein paar Niederlagen ja zusammengespielt hat. Und ich war jetzt tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass ich das dann in den letzten, ja, 3 Wochen war ich ja unterwegs, dass sich das dann so schnell so gut entwickelt hat. Wo ich dann einfach zu meinem Spiel gefunden habe und es ist dann auch so, in Monastir war ich die erste Woche, ja, da habe ich das erste Match 7-6 im dritten mit 3 Stunden 45 gewonnen, also ein richtiger Marathon. Und wenn man so ein Match dann mal gewinnt, dann gewinnst du noch eine Runde, dann kommt man irgendwann ein bisschen in so einen Flow wieder, man kriegt mehr Selbstvertrauen in die eigenen Stärken und in sein Spiel generell und dann entwickelt sich da so ein bisschen so eine Selbstverständlichkeit wieder, wenn man auf den Platz geht. Und das macht natürlich vieles ja einfach leichter. Und dass es dann in der Woche danach in Frankreich zum Turniersieg gereicht hat, das war natürlich sehr erfreulich für mich. Das tat auch sehr gut. Und gerade auch dann zum Schluss im Halbfinale und im Finale, wo ich dann auch wirklich richtig gutes Tennis gespielt habe und die Gegner ziemlich klar geschlagen habe, das gibt einem natürlich auch viel Selbstvertrauen.
Das glaube ich. Erzähl doch mal ein bisschen, wenn du sagst, du warst 3 Wochen unterwegs. Wie warst du unterwegs? Hast du jemanden dabei gehabt? Hast du es komplett alleine gemacht? Erzähl mal ein bisschen.
Ich war jetzt die 3 Wochen tatsächlich alleine unterwegs. Also erst ja in Monastir, da war ich noch mit ein paar anderen deutschen Spielern. Also da hatten wir uns so mehr oder weniger ein bisschen verabredet, kann man fast sagen. Auch wenn die meisten noch ein bisschen länger da waren, ich aber nur eine Woche. Somit hatte man da wenig so ein bisschen Unterstützung. Dann bin ich aber auch nach Frankreich, hatte da auch ein paar Spieler, die ich kannte, aber ansonsten bin ich da alleine gereist. Und ja, es ist natürlich immer ganz schön, wenn man auch noch ein paar andere Spieler hat, die man kennt, dass man da sozusagen nicht ganz allein unterwegs ist. Aber ja, ansonsten war ich da ohne Trainer unterwegs.
Sind das deutschsprachige Spieler, die so die Tennis-Freaks, die diesen Podcast hören, kennen? Also sind das ein paar Jungs, die man kennt? Oder wer war so dabei?
In Monastir waren wir mit Christopher Negrito, Noel Larvik und Dominik Böhler. Würde ich jetzt sagen, dass man die auf jeden Fall, wenn man die Tennisszene genauer verfolgt, kennen kann. Und dann in Frankreich mit Milan Welte und zum Schluss mit Jimmy Yang.
Ja.
Da weiß ich nicht genau, ob die auch beide von den Leuten gekannt werden, aber auf jeden Fall auch beides gute Spieler, die sich ins Hauptfeld gespielt haben und da, glaube ich, auch beide jeweils eine Runde gewonnen haben. Also, ja.
Und tut dir das gut, momentan alleine zu reisen? Ich meine, du bist ja eher schon jemand, der sehr selbstständig und fokussiert sein kann, aber jetzt so bei deinem nächsten Comeback-Versuch, ist das gut für dich, dass du alleine bist, oder ist das rein aus Kostengründen, dass du alleine reist?
Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich natürlich mit dem Trainer reisen. Es ist schon so, dass die Kosten da eine große Rolle spielen, weil das halt einfach mit Trainer extrem teuer ist.
Ja, klar.
Und ansonsten würde ich sagen, es ist auf jeden Fall besser, wenn da jemand bei ist, der sich die Matches anguckt, mit dem man auch dann auf den Turnieren teilweise weiterarbeiten kann. Aber den Luxus kann man sich halt auf der Future Tour meistens nicht leisten. Und ich würde sagen, so weiß jetzt nicht, ob es mir unbedingt gut tut, alleine zu reisen, aber ich habe damit auf jeden Fall überhaupt gar kein Problem, weil ich, was das angeht, glaube ich, relativ selbstständig und professionell bin, dass ich da keine Probleme habe, wenn da jetzt niemand dabei ist, und auch jetzt in den Matches dann nicht unbedingt auf Hilfe von außen angewiesen bin, dass mir jemand sagt, okay, so muss ich jetzt spielen. Ich würde sagen, dass ich das alles ganz gut aus selbst und einen Hut bekomme. Aber ansonsten ist es natürlich vorteilhaft, wenn ein Trainer mitreisen kann.
Das glaube ich sofort. Da sind wir auch schon bei einer Hörerfrage angelangt, die jetzt gut hier an diese Stelle passt von dem Patreon Lukas, der schon ganz, ganz lange, schon mehrere Jahre diesen Podcast unterstützt. Vielen Dank. Und ihr kennt das ja mittlerweile. Für 5 € auf patreon.com/advantagepodcast bekommt ihr alle Folgen jede Woche zuerst und in ganzer Länge. 2 Tage später geht dann die Folge immer auf allen Podcast-Anbietern in verkürzter Version for free online, und im 7-Euro-Pledge kann man dann auch eigene Fragen stellen. Heute sind auch wieder 3, 4 Fragen reingekommen, unter anderem von Lukas, mit dem wir heute mal anfangen, der von dir wissen will, Marvin, wie schwer ist es, sich immer wieder nach Verletzungen zu motivieren? Das hatten wir ansatzweise schon. Und er fragt auch noch, wie wichtig ist dabei das Umfeld? Darauf würde ich die Frage mal so ein bisschen spezialisieren. Du konntest jetzt niemanden mitnehmen, aber du hast ja ein Umfeld. Update doch mal, wie sieht das Umfeld aus, wie sieht die Arbeit aus, und geh auch noch mal ein bisschen auf die Motivation nach so einer Pause ein.
Also, ich würde sagen, dass das Umfeld da schon eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, die einem da einfach ja so ein bisschen Halt, Sicherheit, Motivation auch geben, die halt einfach auf gewisse Art und Weise in einen vertrauen und einen halt auch in den Zeiten unterstützen, weil das halt dann auch wirklich Zeiten sind, wo man das halt auch braucht. Also auch wenn man da vielleicht die Trainer nicht unbedingt im Sinne vom körperlichen Training braucht, weil man dazu nicht in der Lage ist, ist es trotzdem wichtig, einfach da Leute um sich zu haben, die sich um einen kümmern, die sich erkundigen, wie es einem geht, die probieren, gute Ärzte für einen zu finden, einfach für einen da sind und einen halt mental auch unterstützen. Und genauso sind da halt auch noch die Familie, gehört ja mit zum Umfeld, die da halt auch sehr, sehr wichtig ist. Und da kann ich mich, glaube ich, sehr, sehr glücklich schätzen mit meinen Trainern erstmal, dann mit meiner Familie, mit meiner Freundin. Das ist schon eine sehr große Hilfe gewesen. Und bezüglich der Motivation würde ich sagen, ist es eher schwerer, wenn man diese Zeit sozusagen durchlebt, weil man dann halt irgendwie so an einem Punkt ist, auch wenn man nicht weiß, und das war ja beim Handgelenk, wie auch jetzt teilweise der Fall, okay, was ist eigentlich das Problem und wie kann man das Problem lösen? Wenn man da keinen Ansatz hat, das schlaucht dann schon ziemlich und macht einen so ein bisschen verrückt, weil ich kann mit vielen Dingen ziemlich gut umgehen, die mir dann auch nicht so viel ausmachen, wenn ich weiß, okay, auf die Art und Weise gehen wir das Problem an und lösen das. Aber wenn man so da ist und keinen wirklichen Anhaltspunkt hat, das ist dann schon schwer, muss man sagen. Aber irgendwie komme ich damit meistens ganz gut zurecht. Also ich weiß nicht genau wieso, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es auch einfach mit dem Ziel und dem Traum, den man hat, im Tennis begründet ist, dass man da halt bereit ist, diese Widerstände in Kauf zu nehmen, und sich dann halt auch immer wieder zu motivieren, wieder anzugreifen. Und ich würde sagen, wenn man dann wieder anfängt und voll fit ist mit den Turnieren, dann ist es eigentlich, ich würde sagen, da ist es nicht mehr schwer, sich wirklich zu motivieren, weil man im Endeffekt dann wieder da ist, wo man sein möchte. Man ist auf Turnieren, man kann wieder Wettkämpfe erleben, also das, wofür man die ganze Zeit trainiert. Aber ich würde sagen, so die Zeit, von man weiß nicht, was los ist, dann körperlich abgebaut zu haben, das wieder aufzutrainieren, das ist dann schon nicht so leicht, aber ich konnte da bisher immer zum Glück gut mit umgehen.
Danke, Lukas, für die Frage. Weitere HörerInnen-Fragen kommen später noch. Benenn doch noch mal kurz dein Umfeld, das Trainerteam, was gerade so an deiner Seite ist, gerade auch für die Tennis-Freaks. Nehme an, du bist weiterhin noch im Hamburger Raum auch, wo deine Basis ist.
Ja, genau. Also da werde ich erstmal vom Hamburger Tennisverband auch unterstützt. Das soll nicht zu kurz kommen, wofür ich sehr dankbar bin. Und mein Tennistrainer ist Jürgen Reister zurzeit, mein Fitnesstrainer David Schussmüller, mein Mentaltrainer Christian Spregels, der mit mir auch im letzten Jahr einige Sitzungen hatte und mir da natürlich auch sehr geholfen hat. Und physiotherapeutisch oder osteopathisch werde ich zurzeit von Berit Eigenheer noch betreut.
Ist ja immer gut, wenn man ein bisschen Wertschätzung auch geben kann an die Leute, die an der Seite weiterhin sind und auch für einen kämpfen, ne?
Auf jeden Fall, ja, das ist sehr wichtig sogar, denke ich.
Sehr gut. Genau. Julian Reister ist auch jemand, der regelmäßig in den Insta-Stories vom Advantage Podcast ist. Das weiß ich, das sehe ich. Ob er die Podcasts hört, wahrscheinlich auch ab und zu. Den wird er wahrscheinlich auf jeden Fall hören. Deswegen
Ich hoffe es mal.
Grüße an der Stelle. Ihr arbeitet ja auch schon ein bisschen zusammen. Wenn du jetzt alleine auf einem Future-Turnier bist, habt ihr dann Zoom-Calls oder Handy-Calls, wo ihr das Spiel besprecht, Gegner besprecht? Ich nehme an, je tiefer man spielen muss, desto schwieriger ist es auch, sich auf einen Gegner einzustellen.
Ja, also das variiert tatsächlich auch ziemlich von Turnier zu Turnier. Also natürlich sind wir immer im Kontakt täglich, das auf jeden Fall. Und er verfolgt das natürlich auch, wo er kann. Also es gibt ja jetzt auch mittlerweile relativ häufig Livestreams.
Ja.
Und sobald das bei ihm reinpasst, dann guckt er die auch und gibt dann auch dementsprechend teilweise Feedback oder wir sprechen dann anschließend über das Match. Und ansonsten hängt es auch immer ein bisschen davon ab, wie ich mich fühle. Jetzt in Frankreich zum Beispiel hatten wir gerade auch zum Schluss hin dann nicht mehr so viel inhaltliche Sachen, weil es da einfach gut lief und er da die Matches leider auch nicht gucken konnte, weil es da keinen Livestream gab. Und da hat er mich dann eher so ein bisschen machen lassen, weil er einfach das Gefühl hatte, okay, das läuft zurzeit gut und das wäre da eher kontraproduktiv, vielleicht jetzt noch irgendwie was mitzugeben, was meiner Ansicht nach auch genau richtig ist. Aber es gibt dann halt auch genauso Turniere, wo er die Matches sieht, vielleicht auch die Gegner ganz gut kennt und mir dann auch natürlich taktische Tipps mitgibt oder die Spiele halt mit mir analysiert. Also da ist man schon relativ viel im Austausch, würde ich sagen.
Aber genau das finde ich halt so interessant, weil wenn ihr jetzt mal auf dem Niveau gerade seid, wo du spielen musst, ich stelle mir das schwer vor, als Trainer, aber auch als Spieler da richtig an Infos zu kommen über die Spieler. Also nicht alle kennst du ja auf dem Niveau. Man kann ja nicht die Nummer 500 bis 1200 wissen, okay, der hat auf der Rückhand ein Griffproblem, der kann keine Vorhand-Volleys, ist mental schwach bei Breakbällen gegen sich. Das ist schwer so Infos zu sammeln, nehme ich an, oder?
Da ist es auf jeden Fall schwerer. Also davon, dass er ja auch länger gespielt hat und dann teilweise ja auch Toby Kampke noch betreut hat, da kennt er
Ja.
dann schon relativ viele Spieler, also tendenziell eher die, die mal höher standen und dann jetzt vielleicht ein bisschen gedroppt sind im Level. Also jetzt, wenn ich in Frankreich denke, vielleicht so ein Antoine Huang oder auch den Lamassine, gegen den ich im Finale gespielt habe, die kannte er dann schon. Aber es ist schon so, dass man da nicht so viele Möglichkeiten hat, sich wirklich immer perfekt an die Gegner anzupassen. Das ist dann auch teilweise eher was, was ich dann sozusagen mir auf den Turnieren angucke. Okay, da hat er vielleicht eine Schwäche, das gefällt ihm nicht so gerne, das ist seine Stärke.
Marvin,
Das ist
guckst du
dann.
dir dann so Trainingseinheiten noch an, wenn du Zeit hast, oder Spiele von den Gegnern? Oder vielleicht überbewerte ich diesen Fakt auch. Also ich weiß nicht, wie wichtig das ist, auf Future-Niveau so die Gegnerbeobachtung und die Spieler zu beobachten, oder ob man sagt, nee, ich habe eher so Scheuklappen auf und konzentriere mich eher auf meine Stärke, weil ich ja eigentlich technisch stärker bin oder technisch stärker sein könnte, wenn ich alles abrufe.
Also das ist tendenziell eher der Plan, dass wir sagen, okay, wir gehen grundsätzlich immer erstmal von unseren eigenen Stärken aus und probieren die durchzubringen. Auch davon überzeugt sind, dass wir dazu in der Lage sind und das ja tendenziell eigentlich auch die Art und Weise ist, Tennis zu spielen, die mir, wo ich mich wohlfühle, die mir gut tut und wo ich mich ja auch verbessere. Aber es ist schon so, dass ich ganz gerne mir mal so einen Eindruck verschaffe. Ich kenne ja mittlerweile auch relativ viele Spieler, aber man guckt dann schon noch mal hin, okay, hier fühlt er sich zurzeit gut, da sieht man vielleicht ein paar Unsicherheiten, und passt das dann, sag ich mal, sachte vielleicht auch noch mal an seinen Matchplan. Aber tendenziell ist schon eher die Devise, okay, wir gehen erstmal von unseren eigenen Stärken aus, aber für den Hinterkopf vielleicht auch noch mal zu sagen, okay, wenn es eng wird, dann wackelt der Gegner eher auf der Vorhand oder beim zweiten Aufschlag wird er nervös oder wie auch immer. Da guckt man dann schon ein bisschen nach. Also ich persönlich auf jeden Fall.
Du bist dann weitergereist zu einem weiteren Future-Turnier in Frankreich, in Poitiers, und hast im Achtelfinale nach einem gewonnenen Spiel gegen einen Gegner verloren, 6-7, 4-6, den du bei deinem Turniersieg in exakt derselben Runde noch geschlagen hattest, 7-5, 7-5. Daher war auch so ein bisschen meine Frage so ein bisschen angesetzt. Sascha Guimard-Weyenburg, den du dann 6-7, 4-6, der erste Satz zu 7 im Tiebreak, also sehr, sehr knapp verloren hast, hätte bestimmt auch mit wenigen Schlägen in die andere Richtung gehen können. Waren die Bedingungen ein bisschen anders? Hattest du einen etwas schlechteren Tag? Hat er wesentlich besser gespielt? Was waren so die Gründe, dass es sozusagen, ist ja schon spannend, sozusagen 7 Tage später denselben Gegner wieder zu haben?
Also die Bedingungen waren auf jeden Fall anders. Ich würde auch sagen, dass ihm die tendenziell ein bisschen mehr in die Karten spielen als mir.
Wie war's denn?
Das ein bisschen schneller und ein bisschen flacher. Und der schlägt dann schon auch sehr, sehr zügig auf. Und das hat ihm dann, denke ich, schon auf gewisse Art und Weise einen Vorteil verschafft. Er hat vielleicht auch ein, zwei Tage mehr gehabt, um sich da einzuspielen. Vielleicht, wenn ich da auch noch ein, zwei Tage mehr gehabt hätte, vielleicht hätte ich mich dann auch noch ein bisschen besser gefühlt, aber im Endeffekt hatte ich eigentlich meine Chancen. Also ich hatte 6-4 im Tiebreak auch, hatte da zwei Satzbälle. Wenn ich einen davon nutze, dann würde ich sagen, dann stehen die Chancen ganz gut, dass ich das Match auch wieder gewinne. Das ist jetzt nicht so gekommen und er hat den Tiebreak halt knapp gewonnen. Auch im zweiten hatte ich dann teilweise bei 4-4 noch Spielbälle zum 5-4, da habe ich die auch nicht genutzt. Also ich würde sagen, der andere Ausgang liegt ein bisschen daran, dass ich meine Chancen nicht genutzt habe, er sich aber auch taktisch ganz klug oder sein Spiel taktisch ganz klug in gewissen Bereichen verändert hat. Und es dann halt einfach knapp für sich entscheiden konnte. Also ich, wie gesagt, ich würde sagen, wenn ich meine Chancen in dem Match nutze, und das sind dann ja häufig immer nur auch ein, zwei Punkte, die da teilweise entscheiden können, zum Beispiel bei 6-4 oder 6-5, dann habe ich auch gute Chancen, das Match zu gewinnen. Aber er ist ja auch ein sehr guter Spieler, der ist ja auch nicht umsonst an zwei gesetzt. Ich glaube, der hat das Turnier auch ohne Satzverlust dann gewonnen. Somit ist das auf jeden Fall auch ein Spieler, gegen den man dass man jetzt super schlecht gespielt haben muss, auch mal verlieren kann. Also es ist natürlich ärgerlich, wenn man sieht, okay, der gewinnt das Turnier jetzt und man hatte da seine Chancen und hat es dann nicht ganz geschafft. Dann ist es natürlich ärgerlich, aber ich würde sagen, es ist auch ein Gegner, wenn, da muss man jetzt nicht wirklich schlecht spielen und kann das Match trotzdem verlieren, sagen wir es mal so.
Gut, dass du es auch nochmal eingeordnet hast. Den Turniersieg hätte ich auch ansonsten noch erwähnt, dass du jetzt nicht gegen die letzte, sozusagen gegen Qualifikanten oder so, verloren hast. Und du hast mir, während wir den Podcast ausgemacht haben, auch gesagt, dass du einkaufen gehen musstest, weil deine Schuhe kaputt gegangen sind. Normale Verschleißerscheinung oder ist irgendwas an den Bedingungen gewesen, dass die Schuhe da nicht gehalten haben?
Nee, das waren tatsächlich normale, was, das war auch wieder eine ganz witzige Story eigentlich. Also es waren normale Verschleißerscheinungen, die schon in dem Turnier davor langsam aufgetreten sind. Aber da konnte ich keine Schuhe organisieren und dann hatte ich meinen Sponsor angeschrieben, Lotto, die haben mir dann tatsächlich auch Schuhe geschickt. Aber da in Frankreich zur gleichen Zeit ja auch gestreikt wurde, war es halt nicht sicher, ob die wirklich ankommen oder nicht. Und dann habe ich mir lieber Schuhe organisiert. Die Turnierorganisation hat mich glücklicherweise auch zu so einem Tennisshop fahren können. Und dann habe ich mir Schuhe gekauft, aber das war im Endeffekt dann leider doch eher unnötig, weil ich die Schuhe dann doch noch rechtzeitig erhalten habe von Lotto. Also ein bisschen unnötige Aufregung, aber ja, das war alles da ein bisschen hin und her, weil man immer geguckt hat, okay, kommen die Schuhe jetzt noch rechtzeitig? Dann hat man da ja so eine Tracking-Nummer, okay, wo sind die jetzt gerade? Kommen die noch rechtzeitig an? Hat derjenige, der das Postauto fährt, auch wirklich Lust zu fahren oder macht er das heute nicht? Da hing man die ganze Zeit so ein bisschen dazwischen, aber ich konnte die Schuhe auch noch zurückgeben. Also von daher war es ein bisschen unnötiger Aufwand, aber alles halb so wild.
Ja, glaube ich. Also, wer die politische Situation in Frankreich nicht verfolgt, also Marvin hat jetzt nicht irgendwie unnötig Panik geschoben, sondern die streiken national. Also in Frankreich ist Streiken ja sowieso auch ein Nationalsport, das ist historisch bedingt, also mehr ausgeprägt als bei uns in Deutschland. Aber da ist momentan, ja, da liegt einiges im Argen und auch politisch geht es drunter und drüber, regierungstechnisch. Aber das ist ja hier ein Tennis-Podcast, deswegen bleiben wir dabei, aber nur um dich zu unterstützen. Du musst es schon zweigleisig planen. Das war jetzt nicht übertrieben von dir. Das kann ich, man will ja auch nicht ohne Schuhe dastehen bei einem
Das ist ungünstig,
Profi-Tennisturnier.
ja.
Das ist auf jeden Fall ein Argument. Wie oft musst du Schuhe oder wie oft wechselt man auf deinem Niveau Schuhe? Also man sieht es ja in den Top 100 oder eher in den Top 30, 20, Top 10. Da ist das natürlich kein Thema mehr, weil die Jungs genug Schuhe dabei haben von den Sponsoren und die wollen ja auch gesehen werden, die Sponsoren, die wechseln teilweise je nach Hitze mehrmals im Spiel. Aber wie ist es denn auf deinem Level momentan? Wie muss man da haushalten und was ist eine realistische Nummer während so einer Saison?
Oh, in der Saison ist es tatsächlich schwer zu sagen. Also ich würde jetzt mal tippen, also auf Hardcourt würde ich sagen, hält so ein Schuh so um die 3 Wochen plus minus, sagen wir es normalerweise, also na, okay, eher 2 Wochen bei mir. Und ich hatte tatsächlich über 2 neue Paar Schuhe mit für 3 Wochen. Das hätte eigentlich locker reichen sollen, aber aus irgendeinem Grund waren die Belege da relativ ja, rau. Aber ja, auf Hardcourt sind es, denke ich, so an die 2 Wochen. Draußen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil ich so wenig Turniere im letzten Jahr draußen gespielt habe, dass ich da den Wechselrhythmus nicht mehr so richtig drin habe. Ich würde tippen, dass sie vielleicht ein bisschen länger halten, aber so mit 2, 3 Wochen würde ich sagen, ist es schon realistisch bei mir.
Dann hätten wir das Schuhthema auch abgehakt, Marvin. Das sind manchmal die kleinen Sachen, die wichtig sind im Profitennis. Ich als Tischtennisspieler, der reiner Hallensportler ist, ich wechsle auch zu selten. Es ist so ein Tick, den Tischtennisspieler haben, bis aufs höchste Niveau. Es liegen immer neben den Tischen nasse Handtücher, wo man dann, man darf eigentlich nur alle 6 Punkte drauf tippeln. Alle 6 Punkte ist Handtuchpause, aber viele mit etwas schwächeren Sohlen tippeln dann nach jedem Punkt drauf, damit sie auf dem Hallenboden mit ein bisschen Feuchtigkeit besseren Halt haben. Aber man sollte dann, zumindest wenn es einem wichtig ist, dann vielleicht doch eher mal öfter wechseln, als später. Meine Mannschaftskollegen werden jetzt schmunzeln, weil ich doch eher später als früher wechsle. Aber ich habe mir letztens jetzt
Schon
auch
sollte man
neulich.
nicht sparen.
Ja, man, das, eben, ist egal, ob man jetzt Bezirksliga, Kreisklasse oder Hessliga oder höher spielt, wenn es einem wichtig ist, sollte man investieren, wenn man es sich leisten kann und nicht aus Faulheit nicht machen. Das als Empfehlung an alle Amateursportler von einem Amateursportler. So, jetzt können wir das Schulthema aber auch wirklich abhaken und uns um wichtigere Themen widmen, wie deiner Form. Marvin, letztes Jahr um die Zeit, ein paar Wochen später, hast du dein Career-High erreicht, hast gute Leistungen gezeigt, warst auf dem besten Weg Richtung Ranking-Positionen, die, naja, und das ist ja das, was alle wollen, die dazu befähigen, zumindest mal in den Qualifikationen bei Grand-Slam-Turnieren aufschlagen zu dürfen. Wie weit bist du von deiner letztjährigen Topform, ich weiß, das sind immer so blöde Fragen, die schwer zu beantworten sind, entfernt und wie viel Zeit in einem Zeitfenster hast du dir gegeben, um da wieder hinzukommen?
Also ich würde, es ist jetzt natürlich ein bisschen schwer. Also ich hatte jetzt ja, wie viele Turniere habe ich jetzt gespielt? Das müssen ja so 6, glaube ich, gewesen sein. 3 davon waren relativ medium, 2 waren auf jeden Fall gut. Das eine war jetzt von der Auslosung her ein bisschen unglücklich. Wenn man sich die ersten 3 Wochen guckt, dann wird man wahrscheinlich sagen, von der damaligen Form bin ich schon noch relativ weit entfernt. Wenn ich mir jetzt das Turnier in Frankreich angucke, das ich gewonnen habe, dann würde ich sagen, fehlt da auf jeden Fall nicht mehr viel, wenn man das nicht sogar dann schon auch mit der Form vergleichen kann. In Unterhaching hatte ich ja zum Beispiel auch gegen den Sascha Guilmard-Weyenburg, heißt der, glaube ich, im Finale gespielt und habe da knapp in 3 Sätzen gewonnen. Also ich denke, das ist jetzt auf jeden Fall wieder vergleichbar. Es gilt halt jetzt, Konstanz in die Leistung zu bringen. Das ist ja meistens immer auch so ein bisschen der große Schlüssel im Tennis. Aber ich bin guter Dinge, dass ich das schaffen kann. Man muss jetzt natürlich auch ein bisschen gucken. Anfang April geht es jetzt auch raus auf Sand. Das ist dann ja auch immer noch mal so ein bisschen eine Umstellung. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass ich jetzt an den Leistungen, die ich gezeigt habe, anknüpfen kann. Und ich denke auch, dass es dann, sagen wir mal, relativ naher Zukunft auch wieder Richtung dem Ranking gehen kann, wo ich da stande, jetzt relativ genau vor einem Jahr. Wie lange das dann jetzt genau dauert, das ist natürlich schwer zu sagen. Also das kann man ja nie so wirklich absehen.
Das ist Kaffeesatzleserei meiner Seite. Entschuldigung dafür.
Ja, also da spielen ja auch viele Faktoren immer eine Rolle. Und man muss auch ja jetzt wirklich sagen, gerade mit den 15ern ist es ja auch nicht leicht, sich zügig nach oben zu spielen, weil
Nee,
die Punkte
überhaupt
da ja
nicht.
schon ziemlich begrenzt sind. Und da muss ich jetzt halt erstmal auch nochmal öfters spielen, weil es vom Ranking her mit den 25ern im Hauptfeld halt einfach auch nicht so leicht ist zurzeit. Aber ich bin guter Dinge, wie gesagt, dass ich meine Leistung jetzt auch konstant abrufen kann, so wie ich sie in Frankreich abgerufen habe. Das heißt aber auch nicht, dass man jedes Mal das Turnier gewinnt. Aber ich denke, gegen Ende des Jahres sollte ich schon mit einem Ranking dastehen, mit dem ich zufrieden bin. Ob das dann jetzt 300, 350, 400, vielleicht auch 250 ist, du, das kann man schwer sagen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass ich in der Lage bin, vielleicht auch mein Career High jetzt in dem Jahr zu brechen. Das denke ich, wenn man gut spielt, auf jeden Fall möglich.
Aber ich habe diese Kaffeesatzleserei bewusst eingebaut, weil ich zu einem Thema wollte, das du jetzt auch schon angekratzt hast, nämlich wie schwer es ist, sich hochzuarbeiten, gerade mit dem Punktesystem, gerade mit dem, was man für Future-Turniere bekommt. Das ist ja oft vielen HörerInnen nicht so bewusst oder gerade interessiert es auch relativ viele. Da sind wir auch nochmal bei einer weiteren HörerInnen-Frage von Svenja, die auch schon seit mehr als einem Jahr diesen Podcast unterstützt. Vielen, vielen Dank. An dieser Stelle, die hat zwei spezifische Fragen. Zum einen, wie viel bekommt man an Weltranglistenpunkte für so einen Future-Sieg? Und wie leicht oder schwierig, schreibt sie, ist es, eine Turnierplanung, eine anständige, hinzubekommen, wenn man in den Rankings steht, in denen du gerade verletzungs- oder krankheitsbedingt stehst?
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.